Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Eloise?
Hm?
Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich bin Malerin. Ich bin hier, um Sie zu malen. Ich habe gestern Ihr Porträt beendet.
Ja, um dieses Verhältnis zwischen der Malerin und der Gemalten geht es in dem neuen Film Porträt einer jungen Frau in Flammen. Eine der Protagonistinnen ist gleich zu Gast. Viel Spaß bei Vollbild. Einer der Filme, über die in Cannes im Mai dieses Jahres immer wieder gesprochen wurde, in Schlangen, in Kritiken und am Ende auch bei der Preisverleihung, das war Porträt einer jungen Frau in Flammen von Céline Sciamma. Er bekam eine Palme für das beste Drehbuch. Es ist ein Historienfilm, stellt aber gleichzeitig viele Rollenbilder gänzlich auf den Kopf und entwirft auf sehr zarte Art und Weise eine weibliche Utopie einer freien Liebe. Das Drama der französischen Regisseurin Céline Sciamma spielt im 18. Jahrhundert und stellt eine Malerin vor, gespielt von Noémie Merlant, die im Geheimen das Hochzeitsporträt von Héloïse anfertigen soll, einer adligen Frau, dargestellt von Adèle Haenel. Héloïses Mutter ist es, die den Auftrag vergibt.
Eins sollten Sie wissen. Ein Maler hat sie bereits vergrault vor Ihnen. Auf ganz einfache Art und Weise. Sie hat sich geweigert, Modell zu sitzen. Er hat nie ihr Gesicht gesehen.
Wieso will sie nicht gemalt werden?
Weil sie diese Heirat ablehnt. Sie werden sie malen müssen, ohne dass sie es bemerkt. Meine Tochter glaubt, sie begleiten sie nur für ein paar Tage auf ihre Spaziergänge.
Soweit der Filmausschnitt aus Porträt einer jungen Frau in Flammen. Der Film kommt am Donnerstag ins Kino und ich habe mich vorab mit Noémie Merlant unterhalten. Noémie Merlant, Sie spielen die Malerin Marianne, die von der Herzogin den Auftrag erhält, ein Porträt ihrer jüngeren Tochter Héloïse zu malen. Héloïse weigert sich, für sie zu posieren. Marianne muss also tagsüber ihr Gesicht studieren und sie dann nachts malen. Warum hat sie diesen Auftrag überhaupt angenommen? Denkt sie am Anfang, das sei einfach ein Job wie jeder andere auch?
I think at the beginning, like she is a painter, but she has.
Sie ist Malerin und steht noch am Anfang ihrer Karriere. Sie möchte arbeiten und erhält als Frau die Gelegenheit dazu. Zu jener Zeit gab es vielleicht 100 Frauen, die Malerinnen waren. Sie ist in dem Sinne moderner, als dass sie freiberuflich arbeitet und arbeiten will. Also muss sie auch dieses Angebot annehmen, bei dem sie heimlich arbeiten muss.
So she has to accept to work this way in secret.
Wie verändert sich ihre Beziehung, als Héloïse die Wahrheit herausfindet?
Das verändert alles, denn ab diesem Zeitpunkt entscheidet sich Héloïse mitzuarbeiten. Sie akzeptiert es, für das Porträt Modell zu sitzen. Ab diesem Moment geht es um die Zusammenarbeit zweier Frauen und die Liebesgeschichte kann wirklich beginnen. Sie arbeiten auf gleicher Ebene zusammen, die Blicke sind horizontal. In diesem Film wird das Konzept der Muse neu erfunden. Héloïse ist keine Muse, sondern sie kooperiert und diese Kooperation fängt zu diesem Zeitpunkt an.
Ja, Héloïse hat ja auch ganz klare Ansichten über Mariannes Malerei. Und Marianne ist am Anfang nicht ganz glücklich mit dem Ergebnis ihrer Arbeit. Warum nicht?
Marianne hat die Möglichkeit, nicht zu heiraten, sondern ihre Leidenschaft als Malerin zu leben. Aber sie steckt fest. Sie hat ihre Kunst nicht wirklich gefunden. Sie ist gefangen in den Zwängen einer Auftragsmalerin. Als sie dann aber diese Zusammenarbeit mit Héloïse beginnt, als Héloïse ihr praktisch die Augen öffnet, da merkt Marianne, dass sie Aufrichtigkeit in dieses Porträt einfließen lassen muss. Das heißt in diesem Fall die Intimität und die gemeinsamen Momente dieser Frauen. Héloïse hat zurück ins Leben gefunden und Marianne auch. Das macht es ihr leichter, diese Wahrheit im Porträt zu finden.
Marianne is back in life too, so it's easier for her to find the kind of truth in the portrait.
Die Kleider im Film sind sehr beeindruckend und sie sind auch sehr wichtig für die Protagonistinnen des Films. Wie sehr charakterisiert das Kleid, das Sie im Film tragen, Marianne?
This dress got pockets. It's true, at that time there were pockets.
Dieses Kleid hat Taschen. Zu dieser Zeit gab es noch Frauenkleider mit Taschen. Später wurden diese dann verboten und verschwanden von den Kleidern. Diese Taschen waren ein Schritt zur Autonomie für Frauen. Als Malerin sind diese Taschen für meine Figur sehr wichtig und sie beeinflussen auch ihre Gestik. Dann gibt es auch noch einen Mantel, der für die Figur der Marianne angefertigt wurde. Das ist ein eher maskuliner Mantel. Dieses Kleid, die Taschen und der Mantel haben mir auch dabei geholfen, mich in meine Figur einzufinden. Und auch die Tatsache, dass das Kleid mitsamt Korsett wirklich sehr schwer und fest war. Damit zeigt der Film auch, wie stark diese gesellschaftlich einengenden Kräfte gewirkt haben. Und durch das schwere Kleid konnte ich diese Einengungen direkt spüren. Im Verlauf des Films werden die Kostüme immer weiter und bloßer und wir lächeln mehr, wir fühlen mehr, wir haben mehr Verlangen. Dabei haben die Kostüme also auch geholfen.
Costumes are less tighter and so we smile more, we feel more, we desire more and so the costume helped that.
Es ist eine Geschichte über Liebe und Kunst, die im 18. Jahrhundert spielt, aber sie fühlt sich auch sehr gegenwärtig an. Wie hat die Vorstellung, dass die Geschichte auch etwas über die heutige Zeit aussagt, Ihre Interpretation der Rolle beeinflusst?
Wenn ich eine Rolle spiele, auch wenn sie im 18. Jahrhundert angesiedelt ist, denke ich nicht über diese Dinge nach, wenn ich spiele. Natürlich sind da die Kostüme und der Text, die nicht verändert werden können. Aber wenn ich spiele und wenn Adele spielt, dann spielen wir zusammen und sind ganz in dem Moment. Wir schaffen diesen Moment. Aber als ich zum ersten Mal das Drehbuch gelesen habe, hat mich dieser Film in seinen Bann gezogen. Diese Geschichte hat bisher gefehlt. Die Geschichten von Malerinnen sind historisch ausgelöscht worden, sind nicht mehr zu finden. Geschichten über Frauen und den weiblichen Blick haben wirklich gefehlt. Es gibt nur solche mit männlichem Blick, der zum universellen Blick geworden ist. Für uns war es nötig, diesen Film zu machen, damit dieser Blick wieder öffentlich wird und die Frauen ihre Erzählungen und ihren künstlerischen Ausdruck zurückerhalten.
Marianne und Eloise sprechen viel miteinander, aber es gibt auch viel nonverbale Kommunikation. Besonders als die beiden beginnen, sich ineinander zu verlieben und das anfangs heimlich stattfinden muss. Wie haben Sie an der nonverbalen Kommunikation zwischen den beiden Figuren gearbeitet?
Ja, das Schweigen spielt eine wichtige Rolle im Film. Es stand auch schon alles so im Drehbuch, die Blicke, die Gesten und so weiter. Aber wir haben viel an den Details gearbeitet. Ein wichtiges Detail ist die Musik. Es gibt nur zwei Musikstücke im Film. Damals war es schwierig, Musik zu hören. Die Stille herrschte vor. Und wenn man dann mal Musik hörte, dachte man gleich, wow. Das ließ sich auch gut über die Lautstärke vermitteln. So ist es auch bei den Blicken, den Berührungen und dem Schweigen zwischen Eloise und Marianne. All diese Details waren bereits vorher aufgeschrieben worden. Aber es geht darum, wie man sie ausfüllt, wie man sie für sich annimmt, was man hineinlegt. Adele hat zum Beispiel einen Blick vorgeschlagen und es war jedes Mal ein anderer. Mal einfach so, mal mit einem Lächeln. Das war für mich überraschend, weil ich es nicht erwartet hatte. Wir haben daran gearbeitet, darin unsere Freiheiten zu finden. Sogar das Atmen ist in diesem Film sehr wichtig. Es beeinflusst die einzelnen Szenen und deren Rhythmus. Wenn man eine Szene mit einem Einatmen oder einem Ausatmen beendet, ändert das alles. Es war großartig und wirklich interessant, an diesen Details zu arbeiten.
That was great, really interesting. We were working on holding back, you know.
Sie sind in jeder einzelnen Szene des Films zu sehen. Was bedeutete das für Ihre Vorbereitung und Ihre Arbeit?
Yes, it is exhausting because you.
Ja, das ist schon anstrengend, weil man die ganze Zeit vollkommen anwesend sein muss. Es geht nicht darum, dass man nicht die Kontrolle verlieren darf. Das kann ja gelegentlich auch ganz gut sein. Aber diese ständige geistige Anwesenheit ist anstrengender als das rein physische. Wir haben nicht chronologisch gearbeitet. Es ist wichtig, dass die Zuschauer mitbekommen, wie sich im Laufe des Films meine Figur und die von Eloise verändern. Und weil wir eben nicht chronologisch gedreht haben, mussten wir jede einzelne Szene sehr genau am Küchentisch vorbereiten und genau anschauen, wo wir zu welchem Zeitpunkt in der Geschichte jeweils stehen, in der Beziehung, in der Arbeit. Am Anfang tragen wir beide eine Art Maske. Wir zeigen nicht viel von uns. Wir sind zurückhaltend und scheu. Und Stück für Stück öffnen wir uns immer mehr. Die Augen, das Lächeln, der Mund. Das Kleid, alles wird offener. Also mussten wir uns bei jeder Szene sehr darauf konzentrieren, wo in diesem Prozess wir uns gerade befinden.
Everything is more open, so I had to really stay focused on each scene. Where am I at that moment?
Sie haben sehr intensiv an dem Film gearbeitet und er lief dann im Wettbewerb in Cannes im Mai. Wie war es für Sie, den Film und sich selbst auf der großen Leinwand zu sehen?
Ich habe da gemischte Gefühle. Ich bin glücklich, weil ich diesen Film liebe. Ich finde ihn großartig und ich bin stolz darauf. Auf der anderen Seite finde ich es immer schwierig, mich selber zu sehen oder meine Stimme zu hören. Aber ich versuche, das zu vergessen und zu schätzen, was ich sehe.
Das sagt Noémie Merlant. Sie spielt die Malerin Marianne in Céline Sciammas Film Porträt einer jungen Frau in Flammen, der am Donnerstag in die Kinos kommt.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Bern schaut wieder auf die Kinostarts der kommenden Woche und er beginnt in Vorgespult mit der neuen Komödie von Fuck You Goethe-Regisseur Borat Daktekin.
Es muss kalt.
Ein Abendessen unter Freunden. Die vier Männer kennen sich seit der Kindheit. Mit dabei sind drei Partnerinnen. Sie lachen und tratschen über die Krisen im Bekanntenkreis.
So tragisch, die ganze Familie zerbricht wegen einer SMS.
Wohl eher wegen der 22-jährigen Schlampe.
Wenn ich mit einem Mädchen rumficke, dann lösche ich die SMS doch wenigstens.
Was redest du denn?
Aber er hat schon recht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Paare zerbrechen würden, wenn der eine in das Handy des anderen guckt.
Also Leo würde mir seins eh niemals geben.
Hier, guck doch rein.
Die Freunde tun, als wäre das kein Problem.
Ihr wollt also behaupten, keiner von euch hätte Geheimnisse?
Wir haben nichts zu verheimlichen.
Ja gut, dann spielen wir ein Spiel. Auf den Tisch mit euren Handys.
Und dann?
Naja, für die Dauer des Essens werden SMS und WhatsApp, egal was reinkommt, vorgelesen und alle Anrufe auf Lautsprecher gestellt.
In der deutschen Komödie Das perfekte Geheimnis wird aus einem Spiel dramatischer Ernst, denn jeder hat Dreck am Stecken, so wie Leo, gespielt von Elias Mbarek, der heimlich sein Handy tauschen will.
Also, ich hab da eine Bekannte und sie schickt mir jeden Abend um 9 Uhr einen Gute-Nacht-Gruß und manchmal ein kleines Foto.
Borat Daktekin, Regisseur der Fuck You Goethe-Filme, inszeniert das Remake der italienischen Komödie Perfetti Sconosciuti zwar mit viel Tohuwabohu, aber leider ohne treffenden Witz. Die Konversation hangelt sich sehr künstlich angetrieben von SMS-Stichworten von einer Anzüglichkeit zur nächsten. Während es Daktekin in Fuck You Goethe gelang, aus derben Klischees lebendige, anrührende Gestalten zu formen, lassen einen hier die nach altbackenem Schema konstruierten Typen von der anstrengenden Psychologin bis zum plumpen Proll trotz Starbesetzung kalt. Und wie gewohnt traut eine deutsche Komödie dem Publikum keinen böseren Witz zu, sondern setzt am Ende auf Rührseligkeit. Eine Vorstadtsiedlung in Lissabon. Hier lebt der 25-jährige Miguel. Seine Eltern, die aus Kap Verde stammen, hat er nie kennengelernt. Als er eines Tages zufällig erfährt, dass sein Vater einst in die Heimat abgeschoben wurde, beschließt Miguel, in Afrika nach seinen Wurzeln zu forschen. Die portugiesischen Dokumentarfilmer Philippa Reis und João Milaguerra erzählen in ihrem ersten Spielfilm John Africa von einer wandlungsvollen Selbstsuche. Miguel erlebt in Kap Verde zunächst eine prallbunte Alltagswelt, dann begibt er sich auf der Suche nach dem Vater in raue, einsame Landschaften. Die Begegnung mit einer alten Frau lässt seine Suche plötzlich als Teil einer sagenhaften Überlieferung erscheinen. Wie sich Miguels Reise vom quirligen Abenteuer zur mystischen Odyssee in eine traumhaft schöne, verfremdete Welt entwickelt, hat einen unwirklichen Zauber.
Sancte Romane Ecclesiae, Kardinale Ratzinger.
Rom 2005. Kardinal Josef Ratzinger ist der neue Papst. Der deutsche Dokumentarfilm Verteidiger des Glaubens setzt sich kritisch mit dem Leben und Werk Papst Benedikt XVI. Auseinander, der schon früh an Einfluss gewann. Als junger Theologieprofessor war er 1962 beim Zweiten Vatikanischen Konzil dabei.
Josef Ratzinger galt als einer der fortschrittlichsten Theologen im Konzil. Seine Schriften waren maßgeblich für die angestrebte Reform der Kirche.
Aber schon in den 60er Jahren zeigte er sich angesichts wachsender Reformforderungen zunehmend konservativ.
Eine Weltzuwendung der Kirche, die ihre Abwendung vom Kreuz darstellen würde, könnte nicht zu einer Erneuerung der Kirche, sondern nur zu ihrem Ende führen.
Als Präfekt der Glaubenskongregation ab den 80er Jahren bekämpfte er, so der Film, strikt alle Reformbestrebungen und förderte reaktionäre Gemeinschaften. Regisseur Christoph Röhl lässt kritische Stimmen, aber auch Vertraute Benedikts, wie Privatsekretär Georg Genswein, zu Wort kommen, der über den Rücktritt 2013 spricht.
Ich habe dann also instinktiv gedacht, heilige Vater, das geht nicht. Sie können nicht zurücktreten.
Der Film geht auch ausführlich und sehr kritisch auf Benedikts möglichen Anteil an der jahrzehntelangen Vertuschung der massenhaften Missbrauchsfälle in der Kirche ein. Es ergibt sich das Bild eines Gescheiterten, der die Kirche vor den Anforderungen der Moderne schützen wollte, sie aber damit immer tiefer in die Krise stürzte. Etwas zu kurz kommt zwar eine tiefere intellektuelle Auseinandersetzung mit Benedikts Denken, zum Beispiel was die progressiven Ideen des jungen Ratzingers betrifft. Aber der Film ordnet das Wirken des umstrittenen Papstes in ein spannendes Zeitbild ein, das vielstimmig von der Suche der Kirche nach ihrer Rolle in der Moderne erzählt.
Verteidiger des Glaubens, John, Afrika und das perfekte Geheimnis. Das sind die drei Filme, die Christian Berndt in dieser Woche vorgespult hat. Und sie laufen am Donnerstag in den Kinos an.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ja, hier ist Tante Elsa.
Schön, dich zu hören. Wie geht's?
Im Moment nicht so gut. Sorgen hat man immer.
Ja, was soll man tun?
Man muss zufrieden sein. Man muss was aushalten können.
Oh je.
Tja, das muss man.
Was macht der Kater?
Der gute Junge.
Ist er immer noch so wild?
Der? Was glaubst du? Der hat noch Feuer.
In seinem Alter.
Oh, der hat noch Kraft.
Solange es geht, solange es irgendwie geht, leben müssen wir.
Damaskus, Viertel nach sechs. Es ist ein Hinterhof, gekachelt, und an einem Brunnen, in dem kein Wasser ist, sitzt eine dicke Frau und hat neben sich die Einkaufstasche.
In der kommenden Stunde geht es hier in Vollbild um die Feuilleton-Debatten, die in den USA überhaupt nicht mehr aufhören, auch wenn der Film, um den es geht, schon seit 3 Wochen in den Kinos ist. Die Debatten um Todd Phillips' Film Joker.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Gelehrter Martin Luther. Seit Jahren schreiben und zanken wir über die rechte Meinung vom Abendmahl Christi. Wie ist's doch ein böses Übel, dass wir zwei uns nicht einigen können, wo wir doch beide von Feinden umgeben sind. Ich würde gern nach Marburg kommen, um mit dir dieses Missverständnis zu klären.
Das schrieb Ulrich Zwingli aus Zürich an seinen Kollegen Martin Luther. Ein neuer Film beleuchtet das Leben und Wirken des bedeutenden Züricher Reformators Ulrich Zwingli. Ein Gespräch mit dem Regisseur gibt es gleich. Pünktlich zum Reformationstag kommt am Donnerstag Zwingli, der Reformator, in unsere Kinos. Ein Spielfilm über den Schweizer Theologen Ulrich Zwingli, neben Martin Luther einer der wichtigsten Reformatoren der Kirche. Der Film beginnt im Jahr 1519, als der junge Priester Zwingli, gespielt von Maxi Monischek, seine neue Stelle am Großmünster in Zürich antritt und mit seinen Predigten gegen die Missstände der Kirche heftige Diskussionen entfacht.
Doch klar gesagt.
Du kannst doch hier nicht alles durcheinander bringen.
Aber als Leutpriester
musst du dich um Seelenheil der Leute kümmern.
Zwingli! Der große Humanist.
Vater.
Ich bringe dir die Grüße vom Bischof von Konstanz.
Er muss sich doch an die festgelegten Textstellen halten. Und die Messe ist immer noch auf Lateinisch.
Fang mir einfach nicht an, hier herumzufuhrwerken wie der Luther.
Ein Ausschnitt aus dem Film Zwingli. Der Regisseur ist Stefan Haupt und er ist jetzt aus einem Studio in Zürich zugeschaltet. Guten Tag, Herr Haupt.
Guten Tag, Frau Burg.
Ich sagte es eben, Ulrich Zwingli war neben Martin Luther einer der großen Reformatoren der Kirche. Bevor wir in den Film einsteigen, vielleicht so grundsätzlich, neben vielen Gemeinsamkeiten gab es auch sehr deutliche Unterschiede. Und die beiden waren sich auch gar nicht unbedingt grün. Sie erwähnen das auch im Film. Worin lagen die größten Differenzen?
Also ich glaube zum einen in der Herkunft, Martin Luther als Mönch und aus einer ganz anderen Welt. Und Zwinglis Vater war Gemeindevorsteher in einer kleinen Berggemeinde Wildhaus im Toggenburg und erlebte dort schon ein Zusammenspiel von vordemokratischen Zuständen und war sich sehr bewusst, dass er, als er nach Zürich kam, zusammen mit dem Bürgermeister, mit dem Rat und mit der Gesellschaft Veränderungen anstreben muss und das nicht alleine durchziehen kann.
Das Ganze ist 500 Jahre her, seit Ulrich Zwingli nun als Leutpriester nach Zürich kam. Was hat Sie eigentlich an Zwingli 500 Jahre später interessiert?
Ich bin selber in Zürich geboren, lebe hier. Ich kenne das Großmünster sehr gut. Ich war auch viel in Wildhaus in den Ferien. Da steht immer noch das Geburtshaus von Zwingli. Und ich war mir bewusst, dass er sehr, sehr viel an Veränderung gebracht hat und eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit ist, auch weil er zum Beispiel wichtige Anstöße gegeben hat, dass das Sozialwesen, ein staatliches Fürsorgewesen überhaupt eingeführt wurde, hat sich sehr für Bildung eingesetzt, war ein Humanist, war sehr bekannt mit Erasmus von Rotterdam, liebte dessen Schriften und ich war einfach interessiert an ihm und seiner Figur.
Im Film kommt er eben dann nach Zürich und tritt seine Stelle an. Womit entfacht er eigentlich die erste Kontroverse?
Eigentlich war wirklich schon die allererste Aktion, dass er nach Zürich kam und am 1. Januar 1519 damit begann, auf Deutsch zu predigen, auf Deutsch auch die Bibelstelle zu lesen. Und nicht nur das, er begann auch das Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 1 vorzutragen. Das war überhaupt nicht gang und gäbe, weder dass man Deutsch sprach, noch dass man sich nicht daran hielt, was vorgegeben war. Für jeden Sonntag war eine fixe Textstelle irgendwo aus der Bibel vorgegeben. Und dass er sich nicht daran hielt, war bereits ein erstes deutliches Zeichen, dass er was Eigenes bringen will.
Er kriegt ja eine ganze Menge Gegenwind. Es kommt zu immer mehr Streit. Wie wollten Sie genau die Sprengkraft, die Zwingli mit seinen Ideen hatten, wie viel Fokus wollten Sie darauf setzen?
Das war natürlich sowieso eine unglaubliche Frage. Wie erzählt man 12 Jahre in 2 Stunden? Wir mussten ja eigentlich praktisch fast alles weglassen, ja? Und zu Beginn lief es ihm natürlich sehr, sehr gut. Zürich war eine freie Reichsstadt. Er kannte die Familie des Bürgermeisters von früher. Er kannte auch die Äbtissin aus Zürich. Also wusste er, dass er sich einiges leisten kann. Aber je länger das dauerte, desto stärker wurden natürlich die Gegenkräfte. Einerseits innerhalb der Kirche. Und andererseits gab es auch die Bewegung der Täufer, oder zum Teil auch als Wiedertäufer benannt, die eigentlich Zwinglis Ideen und die Radikalität darin noch viel radikaler umsetzen wollten. Die befanden, wir sind nur Gott oder nur der Heiligen Schrift verpflichtet, wieso braucht es überhaupt einen Staat? Und da war er plötzlich gewissermaßen im Sandwich zwischen den konservativen, traditionell verharrenden Kräften und einer Gruppe, die fast schon anarchistisch ihn auf der anderen Seite überholen wollte. Und das hat natürlich eine Verengung mit sich gebracht.
Das wird heute auch so ein bisschen als Schattenseite Zwinglis gesehen, oder? Sein Verhältnis zur Täuferbewegung, weil auf sein Drängen hin der Rat von Zürich ja die Täufer der Stadt vertreiben oder auch töten ließ. Wie wichtig war Ihnen das auch zu beleuchten?
Also mir war es absolut wichtig, dass wir aus Zwingli keinen Nationalhelden machen, aber gleichzeitig auch keine Abrechnung mit ihm. Und wir wissen so wenig über die Lebensumstände vor 500 Jahren. Zum Beispiel ist es uns nicht geläufig, dass zu jener Zeit absolut klar war, dass eine Gesellschaft einen Glauben hat. Und man kann auch darüber streiten, wie sehr das alles mit den Täufern nun eine Sache des Rats war und Zwingli hat sich nicht dagegen gesträubt oder wie sehr Zwingli der Motor war zu Beginn. Er kannte die ja, die Anführer, und das waren ja Freunde zu Beginn und je mehr sich die beiden Seiten versteiften, desto mehr wurde auch Zwingli wirklich ein entschiedener Gegner von ihnen, wobei letztlich die Machtbefugnis, sie überhaupt zu töten und so, das hatte der Rat und der hat das gesprochen.
Sie hatten ein Budget von 5,3 Millionen Euro. Sie haben am Originalschauplatz gedreht, in Zürich. im fast 1000-jährigen Großmünster, da wo eben Zwingli 1519 hinkam. Welche Veränderungen waren wichtig, um die Kirche ins 16. Jahrhundert zurückzuversetzen?
Ja, das hat uns natürlich riesen Spaß gemacht, dieses sehr fast nackte, heutige reformierte Großmünster zurückversetzen in die Zeit um 1500. Man weiß, dass da etwa 24 Altäre standen. Man weiß, dass die Wände bemalt waren. Und jetzt sind sie weiß bei uns. Wir konnten natürlich nicht die weißen Wände einfach bemalen. Man weiß, dass die Leute gestanden sind. Also, und jetzt hat es Bänke drin, die mit so Metallwasserleitungen unten durch fixiert sind. Das war sehr, sehr aufwendig. Wir haben etwas herausgefunden, wie wir die Wände als bemalt erscheinen lassen können. Wir haben etliche Altäre gebaut und reingestellt. Und das Großmünster war für einen ganzen Monat geschlossen. Die Gottesdienste am Sonntagmorgen, die wurden abgehalten, aber ansonsten stand es für uns zur Verfügung.
Wichtig im Film meines Erachtens ist auch das Licht. Es herrscht viel Dunkelheit im Film, viel, was als natürliche Beleuchtung wirkt. Wie sehr wollten Sie den technischen Gegebenheiten der Zeitrechnung tragen?
Das war uns sehr wichtig, ja, dass es nicht einfach ein perfekt ausgeleuchteter Film mit Schattenwurf an den Wänden oder so, sondern dass wir uns wirklich versucht haben, an diese Zeit anzunähern. Und da waren die Nächte sehr dunkel und die Tage sehr hell oder auch häufig sehr laut, aber die Nacht danach wieder sehr still. Und dem waren wir wirklich auf der Spur, auch bei den Kleidern, dass das nicht einfach alles piekfein wie direkt aus der Wäscherei kommt, sondern auch mal verschmutzt sein darf. Und das wiederum war natürlich ein großer Aufwand. Lustigerweise ist es ja quasi teurer und aufwendiger, eben auch zeitlich einen Film herzustellen, in dem man auch den Schmutz sieht und so, könnte man einfach alles ab Stange quasi oder direkt aus dem Kostümverleih übernehmen, wäre das einfacher.
Wir sprachen über Zwingli, der Reformator, ein neuer Film, der am Donnerstag ins Kino kommt. Regisseur ist Stefan Haupt und Ihnen vielen Dank für das Gespräch, Herr Haupt.
Besten Dank.
Knapp 3 Wochen ist der Joker von Todd Phillips in den USA jetzt in den Kinos. Bislang hat er rund 800 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt, ein Drittel davon allein in den USA. Ein großer finanzieller Erfolg also, aber dieser Erfolg wird flankiert von heftigen Debatten. Von Debatten über Gewaltdarstellung im Film und den angeblichen Aufruf zur Revolution. Kritiker von links und rechts, vom etablierten Feuilleton bis hin zur Blogosphäre, schreiben sich die Finger wund, wenn es um den Joker geht. Das macht den Film zu einem solchen Phänomen, dass wir jetzt noch einmal darüber sprechen wollen. Patrick Wilinski ist bei mir. Patrick, wir haben zum Kinostart schon über den Joker gesprochen. Da begannen die Debatten gerade, aber nun wollen sie überhaupt nicht mehr aufhören. Noch immer, Wochen nach Kinostart, erscheinen in den USA Kolumnen und lange Artikel über den Joker in allen großen Medien. Was sind eigentlich die zentralen Konfliktlinien?
Also der Blumenstrauß der Ablehnung ist sehr üppig, ehrlich gesagt. Es gibt Vorwürfe, vor allem in den USA, des Gewaltpornos, dass der Film so explizit in der Darstellung von Gewalt sei, dass er sie befeuern werde. Es gab auch Polizeiwachen vor Kinos in einigen Bundesstaaten. Dann wurde dem Film vorgeworfen, eine unverantwortliche Exploitation-Fantasy zu sein, also eine Provokation, die sogar zur Revolution aufruft. Die Vernachlässigten sollen sich versammeln und die Reichen umbringen. Der Film wäre rassistisch, das ist ein weiterer Vorwurf, weil er einmal mehr die wirre Innenwelt eines weißen Mannes in den Fokus stellt und dann auch noch versucht zu verstehen und dann auch schlichte Inselpropaganda ist. Insel, das ist die Beschreibung eines Phänomens, vor allem Männer, die einen so enormen Welthass entwickeln, dass sie sich selbst das Recht geben zu morden. Und am Ende noch einer meiner Lieblingsvorwürfe, das alles ist nur ein billiger Rip-Off großer Kinoklassiker.
Diese Diskussionen sind ja insofern auch interessant, als sie doch einiges aussagen über ja, unsere gesellschaftliche Verfasstheit vielleicht. Was sagt denn der Joker über uns aus?
Ja, die Frage ist wichtig, nur dürfen wir die Frage wirklich nicht zu wörtlich nehmen, denn so eine gesellschaftliche Psychoanalyse anhand eines Films funktioniert natürlich nicht so. Aber der Joker bündelt wahrscheinlich unterschiedliche Tatsachen unserer jetzigen Welt. Und ja, ich glaube auch, dass Gewalt das wesentliche Motiv dieser Tatsachen ist. Und die Zeichen dafür können wir alle zumindest spüren. Ja, da gibt es diesen Präsidenten in den USA, der nicht auf Einheit und Mitgefühl geworben hat, sondern eher mit Ausgrenzung und Abspaltung hantiert. Aber mehr noch, ich finde, der Joker trifft so ein seltsames Gefühl von moderner Einsamkeit. Und es gibt auch, und das führt zu einer Art ungutem Gefühl, dass unser Wohlstand nicht mehr lange anhält, beziehungsweise dass er nicht mehr auf so festem Grund gebaut ist. Und ich finde, dass diese Gefühlslage, diese diffuse Gefühlslage, diese Ängste, sich alles sehr schön in diesem popkulturellen Traum des Jokers spiegeln. Weshalb sich auch so viele aufregen, weil man mag nicht immer das, was man sieht, wenn man in den Spiegel guckt.
Es geht ja im Film um diesen Mann, der eine schwierige Kindheit hatte, der unter anderem missbraucht wurde, traumatisiert ist und der merkt als Erwachsener, er hat eine psychische Störung, er hält sie mit Medikamenten im Griff, aber dann werden die ihm gestrichen, weil er nicht ordentlich versichert ist. Der Joker kämpft gegen diese negativen Kräfte, aber seine Umgebung macht es ihm immer wieder schwer. Und die Frage, die der Film unter anderem stellt, ist ja auch, inwieweit die Gesellschaft mitschuld ist an seiner Entwicklung. Insofern ist auch die Frage, inwieweit ist es auch genau dieser Umstand und dass Todd Phillips etwas über die US-amerikanische Gesellschaft miterzählt, weswegen in den USA jetzt so heftig gestritten wird.
Absolut. Ich glaube, die Vereinigten Staaten sind nicht mehr so vereinigt. Ich glaube, das ist eine am tiefsten gespaltene westliche Gesellschaft, die man sich vorstellen kann. Egal, was es ist, ein Tweet, ein Buch, ein Film, wird sofort in die Lager gespalten. Von links nach rechts. Es ist egal. Alle sind sofort wütend. Der linke Kritiker Richard Brody sieht in dem Film deshalb auch vielleicht ein rassistisches Manifest, wo die Schwarzen dem Joker nie helfen, sondern ihn noch weiter dazu befeuern, noch weiter runterzufallen. Und ich glaube, am besten zusammengefasst hat es interessanterweise Michael Moore, der hat den Joker gesehen, der war sehr begeistert und hat gesagt, dass der Joker nicht das Amerika unter Trump zeigt, sondern das Amerika, das Trump möglich gemacht hat. Und ich finde, gerade in diesem Rückschritt ist das sehr interessant, weil dann siehst du natürlich die ganze neoliberale Ökonomie, die schon bei Reagan angefangen hat. Auf was für einem brüchigen Boden ist der Wohlstand in Amerika gebaut? Mehr noch, die Mittelklasse fürchtet sich in Amerika, ihre Sicherheit zu verlieren. Die Liberalen, das sieht man jetzt bei den Demokraten in den Vorwahlen, haben auch keine Lösung. Niemand ist sich über irgendetwas einig. Es ist sofort Streit. Und der Chefkritiker der Variety, Owen Gleiberman, hat einen exzellenten Artikel darüber geschrieben, dass im Zentrum aller sozialen, politischen und kulturellen Diskussionen in den USA immer die Wut steht. Und nicht, weil alle Wutbürger sind, sondern Wut auch etwas sehr Kathartisches hat. Und wiederum ist Joker einfach nur der Spiegel oder die, wie sagt man, die Flüstertüte, die das nochmal so rausbringt.
Haben jetzt eigentlich die Debatten einen Stand erreicht, die jetzt mit den Bildern von Todd Phillips gar nicht mehr viel zu tun haben?
Ja, würde ich sagen. Es hat sich schon sehr stark verselbstständigt, weil es haben schon alle etwas über den Joker gesagt. Psychologen und Therapeuten sagen, dass diese Kondition, die dieser Mann hat, diese Krankheit, sich die gar nicht gibt, dass die Darstellung von geistig Kranken hier nicht richtig ist. Comic-Fans sind beleidigt, alle sind natürlich immer wieder beleidigt. Aber das Spannende ist, dass man auch sehr schön an einigen Szenen herausarbeiten kann, wie Todd Phillips diese Ambivalenz rausbringt, vor allem der Schnitt. Du weißt ja nie wirklich, bildet er sich das ein? Ist das wirklich passiert? Ist er wirklich krank? Oder ist das nur eine Reaktion eines Menschen, der letztendlich auch misshandelt worden ist? Ich finde, als Filmemacher, gerade in der Art des Schnitts, hat er sehr Interessantes hier geleistet. Und einen Text gibt es, den will ich nochmal rausholen. Die Tanzkritikerin der New York Times hat selbst den Tanz von Joaquin Phoenix definiert, ist aber so nah am Film, wie ehrlich gesagt viele Filmkritiker das nicht waren. Also wie gesagt, der Joker ist für alle irgendwie ein Phänomen.
Über Todd Phillips' Film Joker wird auch 3 Wochen nach dem Kinostart vor allem in den USA sehr heftig gestritten. Was diese Diskussion über die Gesellschaft in den USA aussagt, darüber habe ich mit Patrick Wilinski gesprochen. Max Linz hat an der DFFB studiert und sein letzter Film »Ich will mich nicht künstlich aufregen« galt als Diskursfilm. Auf satirische Weise hat er dort den Film- und Kunstbetrieb aufs Korn genommen. Nun ist der Universitätsbetrieb dran. Weitermachen Sans Souci, so heißt der neue Film des 35-Jährigen, der am Donnerstag ins Kino kommt. Es ist eine böse Satire über Universitäten und den Exzellenzwahnsinn. Sophie Reuss spielt darin die Leiterin am Institut für Kybernetik und Simulationsforschung einer fiktiven Berliner Universität. Dem Institut droht die Abwicklung, es sei denn, die Lehrbeauftragten schaffen es, ein Projekt erfolgreich auf die Beine zu stellen, und zwar die virtuelle Simulation des Klimawandels.
Was ist denn mit meinem Vorschlag, es auch mal mit einem Imagefilm zu versuchen? Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass man als Simulation, als Hologramme, das simulierte Hologramme da durchführen.
Alfons, das ist genial. Dann wären sozusagen Präsentation und Produkt unserer Forschung identisch.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Film Weitermachen sans Souci. Mehr kann uns jetzt der Filmemacher selbst erzählen. Guten Tag, Max Linz.
Hallo.
Was ist es eigentlich für eine Welt, die Sie in der Uni beschreiben? Um Forschung scheint es da erstmal am allerwenigsten zu gehen.
Doch, da geht es sehr wohl um Forschung. Da geht es nur parallel dazu auch immer darum, das eigene Fortbestehen abzusichern. Es soll für eine Kommission internationaler Wissenschaftlerinnen, die evaluieren sollen, ob das Institut sozusagen berechtigt ist, weiterhin Mittel zu empfangen, ein Klimawandel simuliert werden mit Virtual Reality, also mit zeitgenössischer Technik. Das ist in solchen Zusammenhängen auch immer sehr wichtig. Und in dem Gebäude soll quasi ein Parcours eingerichtet werden, in dem diese Evaluatoren den Klimawandel erfahren können. Was ich sagen will, ist, dass die Ökonomisierung, der Konkurrenzdruck, der Exzellenzwahnsinn, wie Sie das in Ihrer Einleitung formuliert haben, eben nichts genuin Wissenschaftliches ist. In der Wissenschaft geht es eigentlich darum, rauszufinden, was ist wahr und was ist unwahr. Und wenn man aber die ganze Zeit damit beschäftigt ist, den eigenen Systemerhalt herzustellen, sich zu legitimieren, permanent Forschungsgelder einzuwerben und das zum Selbstzweck wird, dann gerät sozusagen dieser eigentliche Zweck in den Hintergrund.
Und die Institutsleiterin, hat man den Eindruck, hat nicht so das größte Interesse an intensiver Forschung. Welche Rolle spielen eigentlich die Studierenden in dem System? Weil die organisieren im Film einen Protest und werden dabei ja sehr unterschätzt von der Institutsleitung, die der Meinung ist, die werden ein bisschen Protest machen auf Social Media und dann sind die schnell wieder weg. Welche Rolle spielen die in dem System?
Die Studierenden sind, Beobachterinnen dieses Systems und haben eine gewisse Freiheit, dagegen zu opponieren, die Mitarbeiterin, das Kollegium sozusagen nicht mehr hat, weil sie davon abhängen. Und vielleicht ist sozusagen die Schwierigkeit, der die Studierenden sich gegenübersehen, dass diese Studierendenproteste natürlich auch eine gewisse Geschichte haben und dann zurückreichen, sagen wir mal, ganz besonders sozusagen zum Jahr 68, was als der Film jetzt fertiggestellt wurde, eben gerade 50 Jahre her war. Und man als Protestierende heute permanent eigentlich mit diesem Vergleich auch konfrontiert ist. Ja, und es gibt eine Szene in dem Film, wo der Stiftungsprofessor mit seinem Exzellenzprojekt dann in einer dieser Krisensitzungen des Institutsrats dann sagt, wir haben früher ganz andere Sachen gemacht, ich war permanent auf Demos unterwegs. Also es gibt quasi jetzt auch schon so einen Erfahrungshorizont, dass bestimmte außerparlamentarische Oppositionen doch irgendwie früher oder später sich beruhigen lassen oder auch in das System integriert werden.
Welche Rolle spielt eigentlich in diesem Zusammenhang die Verhaltensökonomie? Nudging ist ein Begriff, der in Ihrem Film immer wieder vorkommt.
Ich würde sagen, Nudging ist ein Universalbegriff in dem Film für so eine zeitgenössische Verbesserungsökonomie, die denkt, dass man quasi durch die Digitalisierung und Flexibilisierung und auch Virtualisierung des Alltags Probleme bearbeiten kann, dass man sich selbst optimieren kann. Also Nudgen bedeutet ja so viel wie Stupsen. Und es klingt eben so harmlos, dient aber auch im Film dazu, so eine Form von Datenkapitalismus zu unterstützen, Überwachung. Alle diese Dinge, von denen wir auch wissen, dass sie uns begleiten, indem wir zeitgenössische Technologien verwenden, ja.
Es klingt alles sehr theoretisch. Man muss allerdings sagen, dass der Film unglaublich komisch ist. Ein zentrales Thema ist ja eben diese Entwicklung dieser virtuellen Simulation des Klimawandels. Und die arbeiten halt daran, genau diese Simulation zu erstellen. Wie sind Sie vorgegangen, dass genau dabei dann auch der komödiantische Aspekt zentral bleibt?
Dass mich das interessiert, liegt natürlich daran, dass ich das gerne zuspitzen möchte. Diesen Glauben daran, dass wenn man es nur gut genug simuliert, man das Problem irgendwie in den Griff kriegen wird. Und die Geschichte der Klimaprognostik reicht ja mittlerweile auch schon ebenso weit zurück wie die Studierendenproteste. Also seit 1973 gibt es diese, erstmals haben wir es mit The Limits to Growth, dieser Studie, die Prognosen, wenn wir so weiter wirtschaften wie bisher, dann haben wir spätestens Mitte des nächsten Jahrhunderts keine Ressourcen mehr, dann wird die Erde kollabieren. Auf dem Cover dieser Studie war immer so eine ja in sich zusammenfallende Erde, also die irgendwie quasi implodiert. Und man kann ja so, wenn man auch die Gegenwart betrachtet, wenn man einfach die Nachrichten auch im Vorübergehen aufnimmt, dann merkt man, diese Studien haben trotz ihrer Richtigkeit, ja, die sie ja sozusagen immer wieder bestätigt bekommen, kaum einen Effekt auf das Regierungshandeln für die Klimapolitik. Und diese Katastrophizität, ja, nicht am Ende in eine universelle Depression kippen zu lassen, sondern auf eine Distanz zu kriegen, in der man sie auch bearbeiten kann. Das ist eigentlich Sinn und Zweck meiner Komödie.
Auch wichtig für die Überzeichnung sind ja natürlich die Schauspieler. Wie wichtig ist es, dass die Darstellenden Theaterpersönlichkeiten sind, die vor allem von der alten Volksbühne kommen, wie Sophie Reuss, oder die mit René Polisch gearbeitet haben, wie Bernd Moss?
Das sind natürlich die beiden zentralen Theaterschauspielerinnen, die jetzt in dem Film mitwirken. Das hat damit zu tun, dass ich beide sehr schätze und dass sie eben nicht den Anspruch haben, sich einzufühlen in Professorinnen und Professoren, in Hochschulpersonal, die nicht recherchieren, um dann quasi auch eine Psychologie mitzubringen, sondern die das als Material begreifen. Die sagen, es geht um die Kostüme, es geht um die Räume und es geht um den Text. Und an diesem Text wird intensiv gearbeitet, der wird intensiv diskutiert, permanent verändert, auch beim Dreh, weil man quasi den Anspruch hat, dass man sich den aneignet und mit dem arbeitet und nicht umgekehrt sozusagen sich von der Situation aneignen lässt. Und das hält die Sache meiner Meinung nach auch offen für ein gewisses Tempo und einen Humor, ja, den man, glaube ich, nur herstellen kann, wenn man diese Souveränität mitbringt.
Nun sind Sie jetzt selber Gastprofessor an der Universität der Künste in Berlin. Sehen Sie dort Ähnliches, was Sie im Film beschreiben?
Ich habe dort diese Woche angefangen. Ich kann dazu im Moment wenig sagen. Ich weiß, dass es im Vorfeld auch durchaus um Kürzungen ging. Das ist im Studiengang Bühnenbild. Das heißt, ich glaube, was sich vergleichen lässt, ist, dass alle diese großen Institutionen mit zu geringen Mitteln versuchen müssen, eine wachsende Zahl von Studierenden auszubilden, mit Abschlüssen zu versehen, eine hohe Qualität der Lehre anzubieten, dafür zu wenig Geld haben. Und gleichzeitig Exzellenz performen müssen.
Weitermachen Sanssouci, das ist der neue Film von Max Linz, der am Donnerstag ins Kino kommt. Vielen Dank, Max Linz.
Danke für die Einladung.
Im Fränkischen Hof finden derzeit wieder die Hofer Filmtage statt. Und Hof, das heißt nicht nur Home of Films, wie es der Regisseur Wim Wenders einmal über das Festival formulierte, sondern auch Heinz organisiert Filme. Heinz, das ist der 2016 verstorbene Heinz Badewitz, der die Hofer Filmtage ein halbes Jahrhundert lang verkörpert hat. Darüber spreche ich jetzt mit dem Filmjournalisten Moritz Hohlfelder. Herr Hohlfelder, nach dem Tod von Heinz Badewitz hat vor 3 Jahren Thorsten Schaumann übernommen. Wie ist er mit dem Erbe von Badewitz umgegangen? Wie viel hat er bewahrt? Wie viel verändert?
Ja, so den Kern hat er schon bewahrt, muss man sagen. Das ist dann einfach eine charakterliche Eigenschaft, die er hat. Also er ist auch immer sehr, sehr freundschaftlich, weiß es, wie Badewitz ehedem eine familiäre Atmosphäre herzustellen. Und alle begegnen sich irgendwie auf Augenhöhe. Das ist natürlich fürs Publikum toll, weil das dann auch im Zusammentreffen mit bekannten Schauspielern oder Regisseurinnen gilt. Also dass man sich eben so ganz normal unterhalten kann, auch immer dann vor dem Kino in der Altstadt am Bratwurststand. Und abgesehen davon, finde ich, hat aber Thorsten Schaumann das Festival schon auch in die Jetztzeit geholt. Also nicht nur so das gute alte Kino zum Anfassen. Er hat durchaus auch einen Sinn fürs digitale Zeitalter, eben auch als so ein Ort, an dem sich die Branche vernetzen kann.
Hof galt ja schon immer als das Festival des deutschen Filmnachwuchses, aber die Konkurrenz hat in den letzten Jahren zugenommen. Auch andere Festivals, die sich schon immer um den Nachwuchs bemüht haben, haben jetzt ihre Anstrengungen verstärkt, wenn man zum Beispiel das Festival um den Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken nimmt oder das Münchner Filmfest oder auch die Berlinale. Wie steht denn Hof im Vergleich dazu da?
Ja, ich finde das sehr interessant, weil Hof ist ein Festival eben dann so ohne diesen großen Druck, den man vielleicht in München oder in Berlin vor allem spürt als junger Filmemacher. Das hat hier, finde ich, jetzt inzwischen schon manchmal was so von einer Underground-Atmosphäre, da ist manchmal so ein bisschen was Anarchisches dabei. Und da sind dann eben auch viele Filme von jungen Regisseuren und Regisseurinnen, die nicht so glatt und gefällig sind und nach Drehbuchseminaren durchstrukturiert sind. Da blüht plötzlich wieder so dieses alte, wilde Autodidakten-Kino eines Werner Herzog auf, aber eben mit den heutigen Themen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also da gibt es zum Beispiel einen Film, der hier auch den Nachwuchspreis gewonnen hat, Coup oder Coup von Sven Hill. Die wahre Geschichte eines Bankbetrügers in den 80er Jahren in Hamburg. So eine ziemlich wilde Mischung aus Dokumentarfilm, Animation und Fiktion. Und in der Jurybegründung heißt es dann auch entsprechend, stellen Sie sich vor, Martin Scorsese und Guy Ritchie machen einen Film ohne Geld im Norden von Hamburg. Wunderbar.
Klingt interessant. Sie moderieren den Hof für die Filmtage, Gespräche mit Regisseuren und Regisseurinnen, bekommen dadurch eben sehr viel mit. Wie ist denn die Stimmung?
Ja, man spürt, finde ich, diese große Leidenschaft, unbedingt Filme machen zu wollen. Das steckt natürlich auch an. Es kommen hier viele her, die fast ohne Geld drehen, ohne Filmförderung, einfach aus Überzeugung, die etwas machen wollen, die nicht warten wollen auf Förderanträge und so weiter. Gestern hatte ich zum Beispiel ein Publikumsgespräch mit einer Filmemacherin moderiert, Luisa Bäde. Die hat ihren Dokumentarfilm über die 80er Jahre in der DDR, Titel »Solange Sie noch Arme haben«, für einen nur vierstelligen Betrag gedreht. Das muss man sich mal vorstellen. Also ein Film, der hier läuft, der hat dann noch nicht mal 10.000 Euro gekostet.
Den Filmpreis der Stadt Hof, den hat in diesem Jahr der Schauspieler Max Riemelt bekommen. Er spielt in einem Film mit der Pädophilie thematisiert. »Kopfplatzen« heißt der Titel. Wie hat das Publikum reagiert?
Ja, das ist ein schweres Thema. Das hat man im Kino nach der Vorstellung auch gemerkt. Alle saßen ganz betröppelt und schweigend da. Aber das ist ja auch genau das Thema, was der Film anspricht, dass es uns allen so schwerfällt, über dieses Thema zu sprechen, Pädophilie. Und Max Riemelt spielt eben einen pädophilen Architekten, der unter dieser Neigung wahnsinnig leidet, der sich selbst martert und deshalb eben auch der Titel »Kopfplatzen«. Und was ich toll finde, ist, dass Riemelt überhaupt diesen Film gemacht hat, dass er den Mut hatte, so einen Film zu machen. Und dass er eben einer auch der besten, wie ich finde, Schauspieler Deutschlands ist, sieht man auch in dem Film. Insofern geht der Preis für ihn auch voll in Ordnung.
Jetzt haben wir über den deutschen Nachwuchs gesprochen. Früher kamen neben den deutschen jungen Filmemachern und Filmemacherinnen auch viel international bedeutende Regisseure nach Hof. Von John Waters über Atom Egoyan bis zu Paul Schrader. Wie sieht's denn damit aus heutzutage?
Naja, so die großen Namen kommen in der Regel nicht mehr nach Hof. Aber das war schon zu den Badewitz-Zeiten so. Es gibt einfach inzwischen zu viele Festivals. Als Hof gegründet wurde, gab es vielleicht weltweit so 100 Filmfestivals. Inzwischen sind es, glaube ich, um die 10.000. Klar, es ist nicht mehr so einfach, eben die bekannten Namen zu kommen. Aber es liefen ja immerhin Filme von Regisseuren wie Werner Herzog, Cédric Clapiche. Oder gestern Abend gesehen, sehr toll, von Taika Waititi aus Neuseeland. Der ist zwar noch nicht bekannt, aber Jojo Rabbit, so heißt der Film, eine außergewöhnliche Komödie über einen kleinen Jungen im Dritten Reich, kommt in Deutschland auch demnächst ins Kino und hat eben kürzlich auf dem Festival von Toronto den Publikumspreis gewonnen. Zu Recht, wie alle Hofer gestern Abend nach der Vorführung bestätigen konnten.
Bis morgen finden in Franken noch die Hofer Filmtage statt. Ich sprach darüber mit dem Filmjournalisten Moritz Hohlfelder.
Top 5.
Dass das Komische und Tragische sehr nah beieinander liegen, auch in seiner Person, das machte John Cleese vor Jahren in einem Interview deutlich. In dem erzählte er, dass er jahrelang unter Depressionen gelitten hat. Am morgigen Sonntag, am 27. Oktober, wird John Cleese 80 Jahre alt, der Komiker, Drehbuchautor und Schauspieler, berühmt geworden als Mitglied der Monty Python-Anarcho-Truppe. Aus diesem Anlass widmet Hartwig Tegler John Cleese heute seine Top-5-Kolumne.
Würden Sie jetzt den Film starten?
I was getting very disappointed about England. The fact that I used to be inordinately proud of being English or British.
Enttäuscht über England, nicht mehr stolz, ein Brite oder Engländer zu sein.
I'm not anymore.
Soweit das Cleese'sche Credo zum britischen Politchaos. Und jetzt?
Lust auf einen Film?
Platz 5. Silverado von Lawrence Kasdan, 1985.
Ganz ungewohnt, John Cleese dann auch einmal in einer ernsten Rolle zu sehen, wenn er in diesem Western den Kleinstadt-Sheriff mimt, der den schwarzen Cowboy Danny Glover aus der Stadt jagen will.
Dieser Nigger demoliert meinen Laden, Sheriff Langston.
Dieses Wort klingt nicht wohl in meinen Ohren, Carter.
Schlägereien mag Sheriff Langston nicht.
Das ist nicht gut für den Frieden und auch nicht für die Möbel.
Aber natürlich kann man diesen Ordnungshüter mit seinem schnöseligen britischen Englisch einfach nicht ernst nehmen.
Wie Sie vielleicht unschwer bemerkt haben, bin ich nicht von hier.
Weil auch 1985 in Silverado immer dieser absurde Humor der John Cleese Vergangenheit durchschwingt. Wie sagt er mal über die Monty Python Sketche?
And it was almost best when it meant nothing.
Am besten war's, wenn's gar keinen Sinn hatte.
Platz 4, Monty Python's Flying Circus ab 1969.
Guten Tag, Klasse!
Der Lehrer John Cleese bringt seinen Schülern in der Turnhalle die Selbstverteidigung. Ja, man muss gegen alles gewappnet sein, gegen frisches Obst bei. Einführung, theoretische Planung, dann die Praxis.
Also vorwärts, greifen Sie mich so brutal, wie Sie können mit der Banane an. Na, was ist? Ich warte. Nun kommen Sie, Mann, greifen Sie an. Ah!
Der Schüler liegt tot am Boden.
Und jetzt esse ich die Banane.
Am Ende des Sketches gibt es gar einen Kommentator.
Verzeihung. Ich erlaube mir festzustellen, dass dieser Film mit fortschreitender Dauer immer blödsinniger wird.
Es kann nur zahnlos wirken, diesen Humor mit dem Etikett durchgeknallt zu ehren, weil die Chance nur sehr gering ist, mit Sprache die Absurdität der Welt zu beschreiben, angesichts der Wucht dieser Sketche.
Platz 3, 40 Towers, ab 1975.
Und auch Basil Fawlty, cholerischer Betreiber eines kleinen Hotels, hat sie nicht alle. Wenn die Deutschen kommen, um eine Mahlzeit zu nehmen, sowieso nicht.
Ich stelle mich hier hin und frage Sie, ob Sie noch etwas trinken wollen, bevor der Krieg beginnt. Bevor das Essen beginnt. Und kein Wort über den Krieg. Don't mention a word.
Was zu unserem Vergnügen natürlich nicht klappt. Und wenn John Cleese am Ende im preußischen Stechschritt durch diesen Ort des reinen Wahnsinns marschiert, die rechte Hand an der Oberlippe, um den Bart des Führers zu imitieren, dann hält er den Briten und ihrer Besessenheit von World War II den Zerspiegel vor.
Und jetzt wird's ein bisschen ungemütlich. Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen und aufhören! Ich mach doch nur ein bisschen Spaß, ihr dummen Hosen!
Platz 2, James Bond, 007, Die Welt ist nicht genug, 1999.
Folgt nach Q nicht automatisch R?
Ah ja, der legendäre 007-Humor. Oder was davon übrig ist.
Ganz klar ist mir nicht, ob John Cleese als Nachfolger von Q in der Rolle des Bond-Techniktüftlers eine Absurdität evoziert, die möglicherweise gar nicht beabsichtigt war.
Hier wird also der überflüssige Schrott aufbewahrt.
Das habe ich überhört, Bond. Hier werden die modernsten Technologien entwickelt.
Jedenfalls wirkt dieser Q so, als spiele ein Junge, der zu viel Geld in die Finger bekommt, mit allem, was man in die Luft jagen kann. Doch vielleicht bringt ja John Cleese mit seinem verzweifelt um Ernsthaftigkeit ringenden Blick das Bond-Universum geradezu auf den Punkt.
Platz 1, ein Fisch namens Wanda, 1988.
Der Staranwalt Archie kommt nach Hause zur verwöhnt verkniffenen Gattin.
Hallo Wendy, möchtest du etwas Tee?
Ja.
Dass dieser Archie auf die sexy Gangsterbraut Jamie Lee Curtis reinfällt, kein Wunder.
Ach komm Archie, du weißt schon, seit dem Moment, als ich hier hereinkam. Ich will dich, hörst du? Wirst du mit mir ins Bett gehen, Archie?
Nein, es tut mir leid.
Das Drehbuch von John Cleese und Charles Crichton explodiert geradezu vor grandios komischen Dialogen, in denen auch typisch britisches und das unverschämt pragmatisch amerikanische in einem Klischee-Feuerwerk aufeinanderprallen. Ein Fisch namens Wanda wurde Kult und wenn John Cleese vor dem ersten Akt sexuell, ja, mit Jamie Lee Curtis einen Striptease hinlegt, dabei, nun nackt von den plötzlich und unerwartet eintretenden Mietern der Wohnung überrascht, sein Ungemach so kommentiert.
Tja, was ja nun wohl die Lage ein wenig verändert.
Yes, well, obviously that changes things a bit.
Dann ist das klassisches britisches Understatement, das wir wirklich nur John Cleese abnehmen.
Die Top 5 von Hartwig Tegler, heute John Cleese gewidmet, denn der Komiker wird am morgigen Sonntag 80 Jahre alt. Hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur geht es weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Das setzt heute ganz auf Empfang. Viel Spaß!